Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Einen schönen Samstagabend wünsche ich euch. Mein Name ist Laura Franz und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Daily-Podcast-Spezial am 18. September. Zu Gast ist heute der deutsche Klimaforscher Stefan Ramsdorf. Er ist Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er gilt als einer der meistzitierten Forscher seines Fachs und ist ein unermüdlicher Erklärer der Klimakrise und deren Folgen für die Menschheit. Im Gespräch mit Kurierjournalist Bernhard Gaul klärt er einige Klimamythen auf, erklärt, was bei einem ungebremsten Klimawandel in Österreich passieren wird und welche Lösungen am Tisch liegen.
Herzlich willkommen, Herr Professor.
Guten Tag.
Herr Professor, wenn ich gleich mit was Aktuellem beginnen darf. Wir haben in Österreich immer so Sommergespräche des ORF und da war unlängst der Chef der Freiheitlichen Partei eingeladen, der Herr Herbert Kickl, und der sagte, der geht sehr gern wandern. Und angesprochen sozusagen auf den Rückgang der Gletscher, wie er das sieht, hat er gesagt, das ist alles nur Klimaalarmismus. Er sagt, die Vergleichsbilder, die man hat von den Gletschern heute und vor 100 Jahren, das wäre eigentlich nur ein Dokument vom Ende der letzten Eiszeit, die es gab. Hat er da einen Punkt?
Nein, also das ist ein uraltes sogenanntes Klimaskeptiker-Argument, was einfach nicht dem Stand der Wissenschaft entspricht. Wir können bis etwa 1950 sagen, dass auch natürliche Klimaschwankungen noch eine Rolle gespielt haben. Aber spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Erwärmung komplett vom Menschen verursacht, dominiert und damit auch der Gletscherrückgang.
Wie gesagt, er spricht auch vom Klimaalarmismus und sagt, die Maßnahmen, die für den Klimaschutz in Österreich und erst recht von der EU kommen, seien für ihn völlig unverhältnismäßig. Da fehlt der Hausverstand etwa, wenn es um die bevorstehende Bepreisung von Treibhausgasen geht. Verstehen Sie die Kritik?
Nein, die verstehe ich überhaupt nicht. Man muss ja letztlich sich nach den wissenschaftlichen Daten hier richten und nicht nach dem Hausverstand. Der reicht in einem solchen Fall vielleicht dann doch nicht aus. Und die CO2-Bepreisung ist eine vernünftige Maßnahme, weil der Ausstoß von CO2 Schäden verursacht. Übrigens nicht nur Klimaveränderungen, sondern auch Luftverschmutzung kommt ja auch mit hinzu, gesundheitliche Probleme durch die fossilen Energieemissionen. Und das Deutsche Umweltbundesamt schätzt einen realistischen CO2-Preis, der dann die Schäden abdeckt, bei etwa 200 Euro pro Tonne CO2-Ausstoß. Solange wir diesen Preis nicht drauflegen auf CO2-Emissionen, ist es eine versteckte Subvention. Und die Schäden trägt letztlich die Allgemeinheit, jeder normale Steuerzahler wie Sie und ich. Und das ist nicht gerecht.
Okay. Ziel der Klimaschutzbemühungen, die wir in Europa und eigentlich weltweit haben, ist das sogenannte 1,5-Grad-Ziel. Das wurde in Paris 2015 ausgemacht. Wenn ich Sie fragen darf, auf welchem Pfad befinden wir uns eigentlich sozusagen bei den Bemühungen, die die Staaten der Welt derzeit haben? Wie viel Grad sozusagen sind hier zu erwarten bis Ende des Jahrhunderts?
Wenn wir von der gegenwärtigen Politik ausgehen, liegen die Abschätzungen so, dass wir bei etwa 3 Grad globaler Erwärmung landen. Dazu muss man wissen, dass Landgebiete, also auch Österreich, sich so 1,5 bis doppelt so viel erwärmen. Das wäre dann also eher so 5-6 Grad bei uns in Deutschland oder bei Ihnen in Österreich. Und das hätte verheerende Auswirkungen.
Welche denn? Weil sozusagen, da höre ich immer wieder, naja, so ein paar Grad mehr, das kann ja nicht schaden. Wie kann man das sozusagen erklären, dass wir haben jetzt schon ein Grad Erwärmung, wie problematisch das ist? Warum ist das so problematisch? 3 Grad, beziehungsweise wenn Sie sagen für Österreich das 1,5-fache, das Doppelte, das sind ja dann irgendwas zwischen 4 bis 6 Grad. Warum ist das so problematisch?
Ja, das kann man vielleicht am ehesten verstehen, wenn man sich anschaut, was die 1,1 oder 1,2 Grad globale Erwärmung, die wir bereits erlebt haben, an Folgen nach sich ziehen. Auch diese Temperaturerhöhung hat dazu geführt, dass die Erde im Schnitt heute sehr wahrscheinlich wärmer ist als jemals in der gesamten menschlichen Zivilisationsgeschichte. Man muss 120.000 Jahre bis in die eben warme Zeit vor der letzten Eiszeit zurückgehen, um ähnlich hohe Temperaturen zu finden. Und die Auswirkungen sind ein immer rascher steigender Meeresspiegel, der uns schon Probleme macht, vor allem aber Extremwetterereignisse. Das ist ganz klar zu sehen natürlich an Hitzewellen, die heute etwa 7-mal häufiger auftreten als in einem unveränderten Klima, als das allein durch Zufall auch der Fall wäre. Und Hitzewellen sind ja durchaus tödlich. 2003, der Hitzesommer, hat 70.000 Todesopfer in Europa gefordert. Dazu kommen extrem Niederschläge, wie wir es gerade im Westen Deutschlands im Juli erlebt haben, auch mit vielen Toten, zerstörten Dörfern und so weiter, was durch solche Flash Floods, also Sturzfluten, dann verursacht wird. Im Alpenraum haben wir ein Tauen des Permafrosts, der dann auch steile Berghänge destabilisiert und zu Moorenabgängen führen kann und so weiter und so fort. Also man könnte noch mehr nennen. Die Dürre, die Brände, die wir in Australien erlebt haben, in der Türkei, in Griechenland in diesem Sommer. Jetzt im Moment brennt es noch massiv in Kalifornien. Und Ernteausfälle aufgrund der Dürre, wie jetzt die Hungersnot in Madagaskar zum Beispiel. Also die Auswirkungen schon von 1,2 Grad sind sehr gravierend. Deswegen hat die Weltgemeinschaft Jahr nach Jahrzehnt der Debatte, haben alle Staaten, die sich damit mal ernsthaft auseinandergesetzt haben, einhellig beschlossen, wir müssen versuchen, die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen.
Österreich grenzt dann kein Meer an. Wir haben sehr viele Seen, aber das ist es auch schon. Auch beim Meeresspiegel, wenn ich das richtig verstanden habe, schließt der Weltklimarat nach den neuesten Analysen von tausenden wissenschaftlichen Arbeiten einen Anstieg von 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts nicht aus. Das klingt jetzt sozusagen für uns auch nicht nach wahnsinnig viel, weil 2 Meter hohe Wellen mag es ja immer wieder geben. Warum ist das ein Problem? Können Sie das kurz erklären?
Ja, natürlich. 2 Meter Meeresspiegelanstieg wäre eine Katastrophe für die meisten Küsten der Erde. Das muss man einfach so sehen. Schon 1 Meter ist sehr viel. Wir haben bislang einen Anstieg von 20 Zentimetern gesehen. Und auch da haben manche Küstenregionen schon erhebliche Probleme. Gerade die Ostküste der USA leidet unter diesem sogenannten Nuisance Flooding, also lästige Überflutung, die selbst ohne Sturmflut eintritt. Das heißt, dass je nach dem Gezeitenzyklus, es gibt ja mal stärkere, mal schwächere Gezeiten, je nach Stand von Sonne und Mond, in diesen normalen Zyklen steht in manchen Städten an der amerikanischen Küste schon das Wasser auf den Straßen. Und erst recht ist das Problem natürlich dann bei Sturmfluten, was dann auftritt, weil eine Sturmflut entsprechend höher aufläuft, zum Beispiel nach einem Tropensturm. Und wir haben das ja nach Hurricane Sandy in den USA gesehen, dass da sogar die U-Bahn-Tunnel geflutet worden sind. Und der Meeresspiegelanstieg fängt sehr langsam an. Das ist ein träges System, ist aber dann für viele Jahrhunderte unaufhaltsam.
Sie haben auch einmal erwähnt, sozusagen, Fukushima wird man da einfallen. Fukushima ist ein Kernkraftwerk, das direkt an der Küste ist. Ja? Und da war ja das Problem weniger das Erdbeben an sich, sondern die Flutwelle, die dann gekommen ist. Letztlich geht es ja auch nur um sozusagen das Meer, sozusagen, das da kurz mal drüber spült, ja? was letztlich zu einer Kernschmelze geführt hat. Das ist ja nicht bei wenigen Atomkraftwerken so, dass die direkt an der Küste gebaut sind, oder?
Das ist richtig. Also wir haben auch in Europa Kernkraftwerke, die praktisch direkt am Strand stehen, auch in Großbritannien zum Beispiel. Und die sind natürlich nicht nur durch solche Tsunamis wie im Falle von Fukushima gefährdet, sondern auch durch den schleichenden Meeresspiegelanstieg, der mit der globalen Erwärmung einhergeht und den man erst kaum merkt. Aber wenn dann eine Sturmflut eintrifft, dann merkt man eben, dass die jetzt schon von einem höheren Meeresniveau aus startet und entsprechend auch weiter ins Land hineingeht, wo man bislang einfach nicht damit rechnen musste.
Okay. In einer Rede vor wenigen Tagen hat der amerikanische Präsident Joe Biden die rasant fortschreitenden Veränderungen des Klimas Alarmstufe Rot genannt. Das Land und die Welt seien in Gefahr, das sei keine Übertreibung, sondern eine Tatsache. Herr Professor, wie bewerten Sie aber den Fortschritt der Klimaschutzpolitik seit Paris, also seit den letzten 6 Jahren in Europa und der Welt? Tun wir was?
Auf jeden Fall tun wir zu wenig. Also die gute Nachricht ist, dass in vielen Industriestaaten ja die Emissionen sinken. Die schlechte Nachricht ist, dass sie viel zu langsam sinken. Und von daher ist der nächste Klimagipfel in Glasgow in diesem Jahr, der jetzt Ende Oktober anfangen soll, ein sehr wichtiger Schritt, weil als das Pariser Abkommen 2015 beschlossen wurde, war schon klar, dass die Staaten das, was sie auf den Tisch gelegt haben, was sie machen wollen, dass das nicht ausreicht. Und es war ja da schon angelegt im Pariser Abkommen, dass nachgebessert werden wird. Und die verbesserten Klimaschutzbedingungen, Anstrengungen sollen eben jetzt in Glasgow diskutiert werden. Und da wird die Europäische Union ihren European Green Deal auf den Tisch legen und die Biden-Administration wird hoffentlich auch mit ambitionierten weiteren Vorschlägen.
Vielleicht eine Frage noch sozusagen zur Dringlichkeit des Problems. Wenn ich das richtig verstehe, selbst wenn die ganze Welt morgen aufhören würde, Treibhausgase zu emittieren, würde die Erde sich noch weiter erwärmen, eine Zeit lang zumindest. Verstehe ich das richtig?
Nein, das ist nicht ganz Stand der Wissenschaft, sondern wir haben dann zwei gegenläufige Effekte. Einerseits gibt es eine thermische Trägheit, das heißt, es dauert eine Weile, bis das Ozeanwasser sich erwärmt. Wenn Sie jetzt einen Topf Wasser erhitzen, dann dauert das ja auch, bis das Wasser heiß geworden ist. Zum anderen gibt es aber auch die Tatsache, dass wenn wir aufhören, CO2 zu emittieren, die Konzentration auch langsam wieder absinken wird, noch eine Weile, einige Jahrzehnte, denn auch da gibt es so eine Art Nachlauf durch den Ozean, der dann noch CO2 aufnehmen wird, weil das System derzeit im Ungleichgewicht ist. Und nach den neuesten Modellsimulationen wird sich das etwa die Waage halten, sodass in dem Punkt, wo wir die Null-Emissionen erreichen, die Temperatur dann auch wahrscheinlich nicht mehr weiter steigen wird.
Okay, okay. Das Problem ist aber sozusagen, dass das CO2, das in der Atmosphäre ist, das zu viel. Wenn ich fragen darf, gibt es eigentlich Ideen, gibt es Möglichkeiten, dieses CO2 da wieder rauszuholen?
Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Im Wesentlichen, was viele dieser IPCC-Szenarien auch beinhalten, ist Bioenergie mit CCS, weil die Pflanzen nehmen ja bei der Photosynthese CO2 auf. Und wenn man dann sie zur Bioenergie nutzt, zum Beispiel Holz in einem Kraftwerk oder Biogas, dann kann man theoretisch mit Carbon Capture und Storage, also Kohlenstoff auffangen und speichern, am Schornstein das rausziehen und sogenannte negative Emissionen erzeugen. Die zweite Möglichkeit ist technisch. Da ist jetzt gerade heute, glaube ich, oder gestern eine Anlage auf Island in Betrieb gegangen, wo auf technische Weise CO2 aus der Atmosphäre herausgenommen wird und dann in das Untergrundgestein gepresst wird, wo es dann sich auch chemisch verbindet und versteinert und Millionen Jahre stabil dort eingelagert sein soll. Das ist also durchaus theoretisch möglich. Es ist nur sehr, sehr teuer. Diese isländische Anlage, da kann man sich beteiligen und man muss pro Tonne CO2, die sie für einen dann aus der Atmosphäre ziehen, 1.000 Euro bezahlen. Und ja, Deutschland hat im Moment einen CO2-Emissionspreis von 30 Euro. Und das heißt, diese technischen Methoden sind einfach viel zu teuer und es wäre auf jeden Fall billiger, die Emissionen gleich zu vermeiden, indem man so schnell wie möglich aus den fossilen Energien aussteigt und auf Erneuerbare umsteigt, statt dass man erst CO2 emittiert und dann sehr teuer und aufwendig ist, versucht wieder zurückzuholen.
Das verstehe ich. Also sozusagen Pflanzen, das ist jedenfalls gut. Bäume nehmen sehr viel CO2 auf, obwohl das sehr lange dauert, wenn ich das richtig verstehe. Herr Professor, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Flugreisen macht, dass man sein CO2 kompensiert. Ja? Ist das eigentlich was Kluges aus Ihrer Sicht und was passiert da eigentlich dann?
Naja, es schadet auf jeden Fall nichts. Ob es viel nützt, ist eine andere Frage. Das Geld wird für Projekte ausgegeben, je nach Anbieter unterschiedliche Projekte, die CO2-Emissionen vermeiden helfen sollen. Und da wird meistens so auf die günstigen Möglichkeiten gesetzt, also quasi die niedrig hängenden Früchte bei den Vermeidungskosten, sodass diese Kompensationskosten oft sehr niedrig liegen. Also keinesfalls in dem Bereich 200 Euro pro Tonne, wie ich vom Deutschen Bundesumweltamt vorhin erwähnt habe, sondern wesentlich günstiger. Und solche niedrig hängenden Früchte, wo man billig CO2 vermeiden kann, gibt es natürlich nicht so viele. Das kann ein Teilbeitrag zur Problemlösung sein. Das ist auf jeden Fall durchaus sinnvoll, das zu tun. Aber es ist eben keineswegs die Lösung. Wir müssen auch die nur schwer zu vermeidenden Emissionen müssen wir ja auch loswerden, weil wir müssen auf Null Emissionen kommen.
Herr Professor, in Österreich kommt die Klimadiskussion, man muss also ehrlich so sagen, erst langsam über den Schwung. Wir haben zum Beispiel noch keinen CO2-Preis, der wird jetzt im Herbst verhandelt und was wir hören, soll das auch einmal am Anfang bei 30, vielleicht 40 Euro liegen und nicht mehr. Andererseits sagen dann Kritiker, naja, aber Österreich ist ja nur für 0,2% der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Und daraus leiten dann manche ab, dass das ja egal ist, ob wir klimaneutral werden oder nicht. Gleiches für Europa, das ja nur mehr für 8% der jährlichen Treibhausgase verantwortlich ist, gegenüber China mit fast 27%. Was entgegnen Sie dem?
Naja, China hat einfach mehr Menschen. Ich kann auch sagen, ja, Potsdam, wo ich wohne, trägt nur noch viel weniger bei als Österreich, also müssen die Potsdamer nichts tun. Oder ich kann sagen, ich zahle keine Steuern, weil das kleine bisschen, was das zum deutschen Bundeshaushalt beiträgt, ist völlig vernachlässigbar. Das bringt gar nichts. Wenn jeder das macht, werden halt gar keine Steuern bezahlt. Und man muss natürlich nicht darauf schauen, wohne ich zufällig in einem kleinen Land, sondern was sind meine Top-Emissionen und die liegen in Österreich ähnlich hoch wie in Deutschland und doppelt so hoch wie der Weltdurchschnitt, sodass wir auf jeden Fall generell in den reichen Industriestaaten zu den Hauptverantwortlichen für die globale Erwärmung gehören. Da gehören übrigens auch nicht nur unsere aktuellen Emissionen dazu, sondern die ganzen historischen Emissionen ebenfalls, weil das CO2 sich ja in der Atmosphäre ansammelt. Also das, wofür wir an Erwärmung verantwortlich sind, sind unsere Gesamtemissionen seit der industriellen Revolution.
Da geht es darum, dass sozusagen man sagt, Europa, ich glaube sogar mit der Türkei, ist für, glaube ich, fast 40% des CO2 verantwortlich, das oben in der Atmosphäre schon ist. Die Chinesen nur, glaube ich, für 12%. Also das Thema historische Schuld, ja, das finden Sie in Ordnung, dass sozusagen das auch Diskussionsthema auch bei den großen Klimakonferenzen ist?
Ja, das ist natürlich so, weil die Entwicklungsländer sagen, ihr seid schon wohlhabend geworden durch die fossile Energienutzung und ihr seid entwickelt. Wir bekämpfen noch Hungerprobleme und elementare Entwicklungsfragen. Von daher steht im Pariser Abkommen der Satz von der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung. Und gemeint mit dieser differenzierten Verantwortung ist, dass die Industriestaaten aufgrund ihrer historischen Emissionen, aufgrund ihres Reichtums, aufgrund ihrer technologischen Möglichkeiten eine größere Verantwortung für die Emissionsminderung haben als weniger entwickelte Länder mit ihren sehr geringen Pro-Kopf-Emissionen.
Apropos technologische Errungenschaften, erwarten Sie eigentlich noch weitere große technische Erfindungen, große technische Durchbrüche sozusagen, die uns im Kampf gegen die Erderwärmung und bei der Treibhausgasproblematik helfen werden?
Wir müssen ja bis 2030 die weltweiten Emissionen halbieren, um die Paris-Klimaziele einzuhalten. Und da kann man nicht auf eine völlig neue Technologie warten. Also Menschen, die sagen, es wird ganz tolle neue Kernkraftwerke geben, zum Beispiel viel zu spät, um die Klimakrise zu lösen, wenn es das jemals geben wird. Aber wir haben ja heute schon die Technologien, mit der wir die Klimakrise in den Griff bekommen werden. Und der wesentliche Fortschritt wird eben in der massenhaften Anwendung bestehen, der ja zu einem atemberaubenden Preisverfall oder Preissenkung, zum Beispiel bei der Photovoltaik, zum Beispiel bei der Batterietechnik bereits führt. Und ich denke, da liegt wirklich der technologische Fortschritt, den wir uns zunutze machen können. Nicht in völlig neuen Erfindungen, sondern in Verbesserungen und vor allem Kostenvorteilen von den Technologien, die wir im Grundsatz schon kennen.
Ja, Professor, wir als europäischen Staaten setzen jetzt verstärkt natürlich auf die erneuerbaren Energien, Wasser, Wind, Photovoltaik, wie Sie gerade genannt haben. Dennoch sozusagen ist da die Kritiker, die sagen, Moment mal, was ist bei einer Dunkelflaute? Was ist, wenn es eine Zeit lang einfach durch die Wolkendecke sehr wenig Sonnenlicht sozusagen auf die Photovoltaikmodule fällt? Was ist, wenn kein Wind geht? Das kann ja auch über Wochen gehen. Was ist, wenn die Flüsse auch arm sind an Wasser? Dann laufen wir direkt in eine Energiearmut. Sehen Sie auch diese Gefahr?
Naja, das ist natürlich seit Jahrzehnten bekannt und die Energieexperten, die wissen das und haben entsprechend das alles durchgerechnet. Zum Beispiel in Deutschland, das Fraunhofer-Institut hat gerade im letzten Jahr nochmal eine neue Studie darüber vorgelegt, wie wir in Deutschland eine 100% erneuerbare Energieversorgung hinbekommen. Dazu braucht man natürlich Speicherkapazitäten. Das ist da alles genau durchgerechnet. Man braucht im Tageszyklus Speicher, mit denen man über die Nacht kommt. Das können im Wesentlichen Batteriespeicher leisten, gerade in Kombination mit Elektromobilität. Wenn sehr viele Menschen Autos geparkt am Netz haben mit ihren Batterien, das ist ein großes Speichervolumen, was man nutzen kann. Und dann brauchen wir saisonale Speicher, um über solche Phasen, Schwachwindphasen zu kommen. Die braucht man einige Wochen im Jahr. Das ist ja alles mit täglichen realen Wetterdaten durchgerechnet worden. Und da kann man zum Beispiel, wenn überschüssig Wind ist, Wasserstoff erzeugen aus den Windkraftanlagen, den speichern in großen Gasspeichern. Und dann, wenn mal sehr wenig erneuerbarer Strom im Netz ist, das zu nutzen.
Ist Kernkraft für Sie eine Alternative?
Naja, die Kernkraft ist inzwischen deutlich teurer als die erneuerbaren Energien, denn letztere sind ja dramatisch billiger geworden, während die Kernkraft in den letzten Jahrzehnten immer teurer geworden ist. Und von daher ist eine Investition in Kernenergie, würde man besser in die Erneuerbaren richten, weil man da einfach mehr Klimaschutz für denselben Euro erreicht. Ganz abgesehen von den Risiken, das Müllproblem, Atommüllproblem ist vollkommen ungelöst.
Herr Professor, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Was mich interessieren würde, Sie sind eigentlich seit Jahren sozusagen ein Kämpfer für diese Sache. Ja? Sie sind seit Jahren, warnen Sie vor der Klimakatastrophe, die uns bevorsteht. Seit Jahren sagen Sie, die Politik tut viel zu wenig. Was denken Sie eigentlich, wird in 20 Jahren, in 40 Jahren, in 60 Jahren sein?
Nein, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, die Menschen sehen jetzt, dass die Vorhersagen, die die Klimaforscher seit 50 Jahren letztlich gemacht haben, alle jetzt so eintreten, wie sie gemacht wurden. Und ich glaube, wir befinden uns an einem gesellschaftlichen Kipppunkt, wo tatsächlich mit Klimaschutz ernst gemacht werden wird. Das nicht zuletzt ist das den jungen Menschen von Fridays for Future zu verdanken, die auf die Straße gehen. Und ich merke, wie in der deutschen Politik es jetzt erstmals ein Klimawahlkampf gibt, wo das ein ganz wesentliches Thema ist. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir jetzt an der Schwelle zu einem ernsthaften Klimaschutz stehen, der auch noch die Chance hat, die Paris-Ziele einzuhalten.
Herr Professor, vielen Dank. Es gäbe noch viele Fragen, aber so viel Zeit haben wir jetzt mal nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Gerne.
Das war ein Daily Podcast Spezial. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wenn ihr wollt, hört doch morgen wieder rein. Da spielt's nämlich den Club 3. Das ist der neue Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Einmal wöchentlich laden Journalistinnen und Journalisten der drei Medienhäuser einen hochrangigen Gast aus Politik oder Medien zum Interview in den Wiener Rathauskeller. Diese Woche stellt sich Thomas Seckeresch, Präsident der Ärztekammer Österreich, den Fragen vom stellvertretenden Chefredakteur des Kurier Richard Grasel, vom Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann und vom Profil-Innenpolitikleiterin Eva Linsinger. Reinhören, es zahlt sich also aus. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Genießt es und wir hören uns.